Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Heute freut es mich besonders, dass ich meinen Gesprächspartner in meinem neuen Podcast-Wohnzimmer begrüßen darf. Ich habe jetzt die Idee gehabt, dass wir oberhalb von unserem Geschäft in Böllau, da habe ich eine Wohnung und das Wohnzimmer ein bisschen umgestaltet habe und da ein kleines Podcast-Studio herinnen habe, wo man einfach schnell und unbürokratisch Podcasts aufnehmen kann. Und heute ist zum ersten Mal, dass wir da drinnen sitzen mit einem Gesprächspartner und es ist auch richtig, richtig was Lästiges, weil ich glaube, sowas hat es in der Art und Weise auch noch nie gegeben. Was wir machen, nämlich ich darf heute meinen Gesprächspartner, den Kevin Wagner, begrüßen. Der Kevin stellt Tofu her. Der Kevin ist vegan und wir haben heute den Podcast, kann man sagen, Fleischhacker trifft veganen Tofu-Produzenten und sowas ist, glaube ich, mal wirklich einzigartig und sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dem Kevin und im Gespräch werden wir noch auf die ganzen Themen eingehen. Wir haben mittlerweile nämlich eine Kooperation, das heißt, der Tofu vom Kevin wird bei uns in unsere Räucheranlagen geräuchert. Schmeckt herrlich, vorzüglich und ich bin ja schon länger daran an der Arbeit, eine eigene Linie zu machen im veganen oder fleischlosen, pflanzlichen Bereich. Und da kommen wir später noch dazu und ich würde bitten, dass sich der Kevin euch kurz vorstellt.
Ja, hallo Robert, ich sage mal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich besonders, dass ich heute da sein darf, mich ein bisschen vorstellen darf, mich oder den ganzen Betrieb, das ganze Thema mit vegan und pflanzlicher Ernährung ein bisschen noch euch näher bringen darf. Ja, mein Name ist Wagner Kevin, ich bin Geschäftsführer von Sojahaus GmbH. Ich mache das eigentlich zusammen mit meiner Freundin der Sabrina Leitner. Und wir stellen qualitativ hochwertigen Bio-Tofu her, Sojaprodukte und auch Lilien, also Taglilienknospen. Das ist eine ganz Spezialität. Bauen wir selber an, haben wir eigene Wiesen dazu oder Felder. Und das ist jetzt mal so unser, ganz grob gesagt, unser Spektrum, was wir an unseren Produkten haben.
Wie lange machst du das schon, Kevin?
Ich mache das jetzt eigentlich seit dann ja, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich komme ja ursprünglich ganz woanders her.
Wo kommst du denn her?
Also ich komme eigentlich aus der Baubranche.
Nein, Mann, wo kommst du denn wirklich her?
Ich komme aus Hartberg, Benzendorf. Da haben wir jetzt eigentlich unsere Firma eigentlich integriert ins Haus. Wir haben ein bisschen umgebaut, ein bisschen das neu aufgerüstet, neu investiert. Und ja, von dort her. Also ein richtiger steirischer Tofu.
Und wo ist dein beruflicher Werdegang? Wie ist das? Oder generell der Werdegang gewesen? Bist du in Hartberg Schule gegangen und dann hast du eine weitere Ausbildung gemacht?
Ich bin in Vorau aufgewachsen, also über den Berg drüber. Habe dort eine Volksschule, Hauptschule gemacht und dann eben mich für die HTL entschieden in Pinkerfeld, aber bin ja im Bereich Bau. Aber da war schon immer so, dass ich sage, okay, was habe ich, also mit 15 Jahren weiß ich nicht genau, was machen sollst. Und da war schon immer so die drei Zweige. Das war entweder ich werde ein Koch, ich werde Pilot oder ich gehe quasi in ein Bauwesen. Ja, von mein Großvater quasi war auch schon so im Baubereich, der war ein Gärtner, der Papa ist im Baubereich. Also das hat mich so ein bisschen geprägt, gell? Und auch da wäre ich mir den Weg quasi dort eingeschlagen und habe ja eigentlich diese schulische Ausbildung gemacht.
Und nach der HTL bist du dann arbeiten gegangen?
Genau, ich bin dann Bundesheer eben nach der HTL, dann gleich nach Wien, dort bei größeren namhaften Baufirmen gearbeitet, dort halt eine berufliche Karriere gemacht eigentlich und war dann zum Schluss Bauleiter von Großbaustellen, also Bauleiter, Teambauleiter und ja, bis dann eben die andere Entscheidung gekommen ist, zu der was wir dann später kommen.
Ja, aber aufgewachsen bist du in Vorau, hast du gesagt, und hast du Fleisch, Wurst gegessen als Kind oder war das für dich damals als Kind schon klar, dass du das einfach nicht magst?
Nein, also für mich war das ganz eine klassische, traditionelle Geschichte. Ja, ich bin aufgewachsen in Vorau und dort umgeben von Bauernhöfen. Natürlich war das immer eine Sensation, weil ich dort zu den Nachbarn hingegangen bin, also zu den Bäuerinnen und Bäuern, Dort auch mitgeholfen beim Heuarbeiten, beim Kieferfordern, bei den Schweindl, bei den Hühnern und das Ganze. Natürlich, das war halt schon einfach eine Kindheit, da hast du dich nicht noch mit dem beschäftigt. Irgendwann ist natürlich schon der ein bisschen.
Aber hast du Fleisch gegessen damals?
Natürlich, genau. Also sehr gerne. Da hat es so Fleisch gegeben in der Früh, zum Mittag, auf die Nacht fast, ja, kann man sagen. Das war halt ja standardmäßig, ja, würde ich jetzt einmal sagen. Wir haben sich auch mit den Themen befasst, wo das eigentlich herkommt. Natürlich hast du irgendwie in den Hintergrund gewusst, ja, okay, das Fleisch kommt wahrscheinlich vom Tier, ja. Aber dass du jetzt da, damit die zum Beschäftigen anfängst, quasi in den jungen Altern, und du das vielleicht auch von den Erziehungskreisen so mitgekriegt hast, das war mir damals nicht so bewusst, ja.
Und wann ist er dann bewusst geworden, beziehungsweise wann hast du dann die Entscheidung getroffen, dass der Fleischkonsum immer weniger wird? Oder ist das so gewesen, dass du von heute auf morgen sagst, brach jetzt da aus, vegan? Oder ist das eher so sukzessive gegangen?
Es war eigentlich, relativ spät. Ja. Wir sind 2018, wir sind wieder zurück reingekommen von Wien. Wir haben draußen in Wien eine Wohnung gehabt, haben dann gesagt, ja, das passt nicht mehr für uns. Wir gehen wieder zurück aufs Land, weil wir eben ja, ein Haus bauen wollen und das Ganze. Und dann war es auch so, dass wir gesagt haben, oder wir haben uns eigentlich sehr viel dann beschäftigt mit Tierhaltung, Fleischproduktion, Milchproduktion vor allem auch. Und dann haben wir einfach den Kühlschrank leer gegessen und haben einfach nichts mehr einkauft, keine tierischen Produkte mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das jetzt einmal als Testphase. Und aus der Testphase ist eigentlich ja, bis jetzt beibehalten geworden.
Also seit 2018 in dem Fall jetzt da.
Genau, seit 2018 beholen wir das und da haben wir eigentlich für uns, wir haben da sofort festgestellt, dass uns gesundheitlich irgendwie besser geht. Wir sind besser energiegeladener eigentlich durch den Tag gegangen und das hat super passt eigentlich, ja. Es war zwar am Anfang schon eine echte Challenge, muss ich jetzt mal sagen, ja, weil du eben das so gewohnt warst. Ja. Du hast einfach Fleisch an jeder Ecken kriegst, ja, du bist einfach in den Supermarkt gegangen und meistens ganz easy hast du irgendeine Wurst gekauft oder irgendein Fleisch, ja, und dann hast du dich halt noch mehr müssen beschäftigen damit, wie du dein Essen quasi zubereitest, ja, mit was für einem Produkten, und dann ist mir irgendwie so an die Schiene quasi reingekommen, ja.
Hast du irgendein Fleischgericht oder irgendwas Fleischiges aus deiner Kindheit, was du noch erinnern kannst, was da am besten geschmeckt hat?
Ja, Vollgas, ja. Also es war, vor allem, ich sage jetzt einmal, der typische Truthahn zu Weihnachten bei der Oma, das war halt eine super Geschichte, ja. Weil da ist die ganze Familie zusammengekommen, da hat es geduftet schon im Haus, ja. Wir haben zusammen gekocht. Das war bis jetzt noch eigentlich die Verbindung. Ja. Ich habe das jetzt noch quasi riechen vor mir, ja. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass der nicht gut geschmeckt hat oder gut gerochen hat, aber das war halt damals einfach nicht so die Wahrnehmung davon, ja. Und natürlich der Sonntagsbraten, was die Mama da zubereitet hat, das hat das ganze Haus auch geduftet. Also das sind natürlich Verbindungen, die sind bis heute noch da.
Ja klar, ja. Weil Kochen im Endeffekt ist ja Gemeinschaft. Und gerade zu den Festtagen, genau, oder so, kommt die Familie zusammen und da gibt es halt diese Klassiker der, sage ich mal, steirischen oder österreichischen Küche, die was sehr fleischlastig ist. Und das stimmt sicher, dass man da, wenn man aufwächst am Land, von klar auf das schon so mitkriegt, dass man Fleisch isst. Und man hat aber dann trotzdem später die Entscheidung, was man dann im Endeffekt macht. Und das hast du eben so getroffen, dass sagst du, ernährst dir jetzt der Fleisch los, was ich ja vollkommen akzeptiere, weil du einfach so ein netter Kerl bist und auch das akzeptierst, was wir tun. Und ich glaube, in dem Bereich ist diese gegenseitige Akzeptanz sehr wichtig und wird noch wichtiger werden, dass man einfach sagt, okay, man schaut, dass man einfach in einer Größenordnung, wie wir sind, zusammenarbeitet und das funktioniert. Und wie bist denn du dann auf Soja gekommen? Hast du ein Glas Soja im Kühlschrank drinnen stehen gehabt oder, und dann hast du angerufen, dass du da jetzt vom Baugewerbe weggehst in die Sojaproduktion?
Na schau, das war ja so eigentlich, du hast dich mit der pflanzlichen Ernährung eigentlich beschäftigt. Ja, du bist da, ja, im Supermarkt hat es damals nicht noch so viel gegeben, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt in den letzten paar Jahren richtig in die Hege gegangen. Und dann habe ich einfach irgendwann einmal mir gedacht, das gibt's nicht. Den Tofu, ja, den Naturtofu, den kann man eigentlich, der ist neutral, ja. Und wenn ich ein neutrales Stück Fleisch habe, dann kann ich das, wenn ich das zubereiten tue, auch würzen oder irgendwie weiterverarbeiten, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich muss den Tofu jetzt einfach mal würzen und einlegen in eine Marinade und dann solchen probieren. Das muss ja irgendwie den gleichen Geschmack annehmen. Und so bin ich eigentlich in das eingeschlittert, dass ich sage, okay, ich habe mich immer mehr mit dem beschäftigt, ja, mit dem Produkt Tofu an sich, ja, und wie auch die Herstellung ist. Und ja, dann kommt man da von einem ins andere rein. Und heute sehen wir da eigentlich eine super Geschichte, ja, mit dir als coolen Robert Buchberger, sage ich jetzt mal, was ich sehr schätze. Und ich glaube, das ist echt eine coole Sache. Ja.
Ja, es duftet nämlich da in unserem Wohnzimmer jetzt da auch schon nach frisch geräuchertem Tofu. Wir nehmen den Podcast gerade am Vormittag auf und jetzt dort in der Früh und jetzt da haben wir gerade ein Jausen da und auf das freue ich mich schon, weil der Tofu, den hat der Kevin gestern zu uns in Betrieb gebracht. Wir schauen natürlich, dass da alles tippitoppi gereinigt ist, dass da alles desinfiziert ist. Und dann legen wir den Tofu, was der Kevin nach seiner Rezeptur gewürzt hat, auf Gitterbleche fahren damit in die gereinigte Räucheranlage und räuchern mit eigenen Schritten, das, was wir zusammen entwickelt haben, über längere Zeit auf frischem Buchenholz. Und so entsteht dann halt wirklich ein super guter Geschmack und ich glaube, das macht den Tofu noch besser.
Ja, nein, genau so ist es. Also ich glaube, das kommt auch auf das ganze Raucharoma an, wie man das Ganze angeht, auch mit Trocknen und viel Rauch, weniger Rauch. Und da habe ich auch, ich habe ja über 2 Jahre eigentlich das Ganze da entwickelt und geschaut, wie das am besten schmecken kann. Und ja.
Und wie läuft das ab? Wo wird der Soja angebaut?
Das Soja kriege ich eigentlich auch schon aus einem langjährigen Vertragsbauern vom Gerhard Bruckner, sage ich jetzt mal, von Rechnitz. Ich habe die Firma eigentlich übernommen oder wir haben die Firma gekauft mit einem Vorkundenstamm und das Ganze. Und wir haben das jetzt quasi weiterentwickelt und weitergebracht, vergrößert und sind da laufend dabei. Und der liefert für uns eigentlich super Sorten, also sortenreine Bohne und kommt gleich von uns eine halbe Stunde entfernt.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Sojabohne, die was jetzt da bei uns wächst und angebaut wird, zu der, was jetzt da in Asien gemacht wird?
Also wir verwenden hauptsächlich hundertprozentige Bio-Sojabohne ohne irgendwelche Spritzmittel und auf das legen wir halt einen speziellen Wert, dass auch zum Beispiel der Landwirt die Böden gescheit pflegt, ja, und wir quasi eine super Bohne daraus zaubern können. Also wir arbeiten da schon sehr eng auch mit den Landwirten zusammen und das ist auch ein großes Anliegen für uns, weil das Thema Böden und Nachhaltigkeit für die Böden auch immer größer wird, ja, und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, ja.
Total wichtig und ich glaube, dass der Soja in seiner Fruchtfolge auch einen richtig guten Platz hat drinnen und
auf jeden Fall, genau.
Und auch in unsere Region passt. Und das ist natürlich noch schöner. Das war das, wo ich gesagt habe, die Kooperation taugt mir so richtig, dass im Grunde, so wie bei uns beim Fleisch ist, dass wir schauen, dass wir die Bauern aus unserer Region haben, auch beim Soja das so ist, wie du das machst. Und dass auch diese Transportwege kurz sind vom Acker, kannst du sagen, zu dir in die Sojaproduktion. Wie läuft das dann ab? Du kriegst dann die Sojabohne. Und wie wird dann der Tofu produziert? Kannst du das unsere Hörer vielleicht kurz erklären?
Ja, sehr gerne. Nur einmal auf das zurückzukommen, Transportwege, das ist nämlich auch für uns ein richtiges Anliegen, weil wenn ich sage, von unserem Betrieb und zum Gerhard hin, das ist sind 30 Minuten, 35 Minuten, das ist ja tippitopp, ja. Und von dem her gesehen ist das wirklich für die Umwelt, ja, was eigentlich für uns auch noch sehr wichtig ist, super Geschichte.
Ja, bevor du dann zu der Erklärung von der Produktionsmethode kommst, der meiste Tofu, was es wahrscheinlich bei uns zum Kaufen gibt, der ist irgendwo her, oder?
Es gibt zwei große namhaften Produzenten in Österreich, die schauen schon auch speziell drauf, dass die Soja quasi aus Österreich kommt. Hundertprozentig sagen kann ich es nicht.
Okay.
Die haben aber natürlich auch eine Mischsoja aus teilweise Europa, ja, weil die Nachfrage dementsprechend groß ist. Und Bio-Soja auch relativ im Verhältnis wenig angebaut wird zum konventionellen her. Ja.
Und also schon wird in Österreich schon gut angebaut, dass das passt?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, vor allem auch quasi der konventionelle Soja ist ein super Produkt für die Tierhaltung, ne?
Genau.
Als Nahrungsmittel.
Ja. Genau, ist ja eigentlich im Tierfutter extrem.
Extrem.
Ja. Genau. Im Schweinebereich wird das extrem hergenommen, der Soja. Da gibt es das Tonau-Soja zum Beispiel,
genau,
was extrem vergenommen wird. Und auch diesbezüglich geht die Richtung, Gott sei Dank, in die richtige, dass auch bei Futtermitteln geschaut wird, dass das aus Österreich kommt. Und das ist eh schon mal der richtige Schritt, dass da Regulierungen gibt, dass das auch passt.
Genau, also das ist, wie gesagt, dafür schauen wir, dass wir mit solchen Landwirtinnen und Landwirten zusammenarbeiten, die was aus der Region sind, damit wir die auch fördern können. Ja, die kriegen auch einen fairen Preis für das Ganze, damit die eben auf die Böden eben schauen, ja, und das Ganze da richtig biologisch quasi gemacht wird, weil das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für das Ganze. Ja,
genau,
damit
und dann,
du ein
dann,
super Produkt kriegst.
Genau, und dann geht es darum, wie du es weiterverarbeitest. Und das ist das Nächste wieder von der Manufaktur, weil du bist ja kein großer Betrieb und hast es daheim bei dir jetzt einbaut, die Sojaproduktion. Wie läuft das an?
Genau, also ich kriege die Bohnen vom Gerd oder von der Katja und die werden von innen schon gereinigt, also grob gereinigt, durchgewaschen, also durchgeblasen, ja, mit Staub und das Ganze befreit. Dann kommen sie zu uns im Betrieb, dort werden sie zwischengelagert und für die Produktion quasi dann, ja, quasi portionsmäßig dann herangezogen. Dort werden sie dann eingeweicht, durchgewaschen, werden auf den, ja, über die Nacht drinnen lassen in Wasser. Und am nächsten Tag quasi bei der Verarbeitung dann wird es in eine Mühle geben. Die Mühle ist gemeinsam mit Wasser. Das wird quasi mit dem Wasser gemischt. Dort, dort ist eine Zentrifuge noch drinnen. Das wird in einen Zwischentank eingepumpt. Und von einem Zwischentank kommt es dann bei uns in einen quasi sogenannten Milchkessel, ja, würde ich das mal sagen.
Ja.
Gleich wieder bei der Käseproduktion.
Mhm.
Dort wird es erwärmt. Kommt dann nach einer gewissen Temperatur in einen Zwischenbehälter wieder rein. Dort kommt ein Gerinnungsmittel dazu. Wir verwenden dort ausschließlich Nigari. Das ist so ein Bittersalz, wird gewonnen aus dem Meer oder aus Bergen,
also ja,
wie nochmal Salz. Und dort wird das auf den zur Ausflockung gebracht und dann abgeschöpft, in Formen gegeben, teilweise gepresst und geschnitten, in Blöcken geschnitten und abgepackt und fertig.
Und dann kann man es weiter würzen und weiter verarbeiten. Wie gesagt, du machst dann die Würzung für den Räuchertofu.
Genau, also du kannst das ja, so wie der Natur, das ist einfach ein Grundprodukt, ja, was man weiterverwenden kann. Du kannst ja mit denen frittieren, braten, du kannst das, also wir verwenden das auch sehr viel als Süßspeise.
Mhm.
Ja, du kannst es ja würzen mit Zucker zum Beispiel oder mit Agavendicksaft oder Dattelsirup und das Ganze. Was vielleicht auch die wenigsten wissen, ja, du kannst das quasi wie ein, ich sage jetzt mal, ein Topfenersatz nehmen, für Topfenballerschinken,
okay,
Topfen, Collagen, alles, was quasi mit den Topfen in Verbindung gebracht wird. Also wir machen halt Topfenknödel, ja, gefüllt mit Zwetschgen und Marillen. Und ja, du kannst das einfach für alles verwenden. Ja.
Und da arbeiten wir nämlich auch dran, weil wie gesagt, ich bin ja auch dabei, dass man mit Buchberger Fleischhacker ohne Fleisch ein paar vegane Produkte machen, eh gemeinsam. Und gestartet haben wir schon damit und da wird es ja auch was Cooles geben, nämlich die erste vegane Rohgurst. Da sind wir schon, genau, am Arbeiten dran. Es gibt den Hirschspindel-Leberkäse als vegane Alternative, den haben wir schon. Und Soja-Bolognese, da werden wir auch schauen, dass wir mit dem Kevin gemeinsam die Geschichte machen. Die gibt es schon bei uns im Gläser unter Chili Sin Carne. Das heißt, Chili con Carne ohne Fleisch. Also wir sind auch da am Arbeiten dran in unserem Betrieb, auch als Fleischerei oder als Fleischhocker, weil ich glaube, dass in Zukunft einfach das Ganze ein bisschen sich verschmilzt und ich uns da als Genussadresse sehe, wo einfach Leute, die was eine regionale Qualität haben wollen, einfach kommen können und wir da die Bandbreite vom Veganer bis zum Hardcore-Steak-Freak einfach abdecken können. Und ich glaube, dass nämlich auch das Thema spannend ist, weil Familien, wie wir vorher schon geredet haben, wie du gesagt hast, da ist der Truthahn da und es wird in einer Familie dann in Zukunft so sein, dass vielleicht vor die 10 Leute, 2 Leute sind, die was vegan sind oder fleischlos, pflanzlich sich ernähren. Und dann kann man aber auch bei uns auf Idee 2 Personen was mitnehmen. Und ich glaube, das ist dann auch das Klasse für unsere Kunden, wenn du da auch die verlassen kannst, dass in der gleichen Philosophie, wie die Fleischerei ist, gell, auch im pflanzlichen Bereich was kriegst.
Genau. Und das finde ich eben so super, dass wir sagen, wir arbeiten zusammen, wir verstehen sie super. Und auch wenn du jetzt sagst, du hast eine Fleischerei und das Ganze, das ist, ich sage da nicht immer nur schwarz und nicht weiß, das ist einfach eine coole Sache. Ja. Man sagt wirklich regionale, super hochwertige Produkte und die dann quasi in der Gemeinsamkeit anzubieten und eine Vielfalt eben zu bringen, ja, weil sich eben wirklich schon sehr viele Leute damit beschäftigen, ja, mit pflanzlicher Ernährung. Mhm. Und ja, das ist, es sollte nicht so sein, dass ich sage, das ist Fleisch oder das ist Tofu und du bist pflanzlich unterwegs. Das geht einfach hauptsächlich um den Geschmack. Ja.
Sicher, um den Geschmack und vor allem auch darauf, was ich oft sage oder wo wir auch wieder zurückkommen sollten, wie es ja früher war, dass halt im Endeffekt am Wochenende ein gutes Fleisch gegeben hat und dazwischendurch einmal fleischlose Tage eingelegt wurden bei uns in der Region und bei einem Bauernhof. Und für das sollte man vielleicht ein bisschen hinkommen, dass wir, wenn wir Fleisch essen, uns damit beschäftigen, dem Ganzen eine Ethik und eine Würde geben und dann wirklich das Genießen.
So ist es,
ja. Im Vordergrund stellen und nicht die Menge, weißt du?
Genau.
Und nicht den Preis.
Ja.
Und das ist das Riesenproblem, was die letzten 20 Jahre leider Gottes passiert ist, dass aufgrund von der Preisstruktur beim Fleisch die Landwirte immer weniger gekriegt haben, das Fleisch ist immer billiger geworden, dadurch ist die Fleischwirtschaft immer größer, immer mehr Schweindel. Der Bauer braucht immer mehr und mehr Tiere zum Überleben, muss immer größer werden. Und da ist leider Gottes auf Lasten der Tiere, der Menschen, der Betriebe einiges schiefgelaufen. Natürlich ist Fleisch billig geworden dadurch, gell?
Genau.
Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, der falsche Weg gewesen. Und es sind so viele kleine Fleischereien, kleine Betriebe, die sind einfach dadurch im Endeffekt gestorben, weil es nicht mehr mit dem Preis zusammenkommen
soll. Ja, und es ist quasi der Bezug zu dem Produkt Fleisch oder Milch, das ist komplett verloren gegangen. Also das wird überhaupt nicht mehr wertgeschätzt.
Das wird nicht mehr wertgeschätzt worden. Und gerade diese Arbeit einer Schlachtung zum Beispiel, ich meine, es ist jetzt cool, wenn ich mit einem Veganer über die Schlachtung rede, also ja, kannst du die Ohren gern zuhalten. Aber
ich war selber bei einer dabei, also ich habe vor Weitem zugeschaut und habe das damals in der Kindheit noch mitgekriegt und das habe ich auch noch immer von mir bildlich.
Ja, aber ich glaube, es geht darum, dass du, wenn du mal das gesehen hast und wenn, es gehört der Schlachtung zu einer Fleischgewinnung dazu und das ist so weit weggekommen von der Bevölkerung schon. Du siehst dann das Würstel im abackelten Zustand in einem Supermarkt drinnen liegen. Aber bis es dorthin gekommen ist, gell, wissen dann schon die wenigsten Leute oder wollen es ausblenden. Und das ist aber extrem keine leichte Arbeit für die Mitarbeiter, auch bei uns, weil wir schlachten ja noch selber. Gell. Mhm. Und es ist wirklich die ganze Würde und die Ethik dem Fleisch gegenüber oder dem Tier gegenüber, gell, ist bei uns Gott sei Dank noch da. Aber das ist alles viel mehr Arbeit. Das heißt, wenn ich schonend schlachten möchte, dann braucht es mehr Zeit. Und im Endeffekt kommt es dann immer über den Preis raus, weil du magst jetzt eine schonende Schlachtung schon in der Qualität ein bisschen mehr messen, gell? Aber du musst ja schon fast der Experte sein. Also die Masse an Menschen, wenn jetzt dann nicht eine schonende Schlachtung mit einer normalen vergleichen, gell? Und jetzt ist es schon schwer, in der Qualität zu kommunizieren. Und da geht es wieder um den Preis. Und das ist halt leider Gottes dieses leidige Thema, was uns jetzt da noch mehr in der ganzen Zeit, wo wir jetzt da sind, mit Preissteigerungen und betrifft, genau, dass ein Teil der Menschen natürlich auf Qualität schauen, auf Ernährung Wert legen und auf das sollten wir uns konzentrieren, weil ich hoffe, dass das immer mehr werden, gell, aber ein großer Teil einfach auf den Preis schaut. Und ich habe jetzt wieder so Studien gelesen, dass wirklich 70% der Menschen auf den Preis schauen bei Lebensmitteln. Und im Endeffekt, ob wir jetzt da über Tofu reden oder über Leberkäse, es ist Lebensmittel, gell? Und
genau,
so Qualität. Ist,
ja. Genau, und das sollte eigentlich auch wieder ein bisschen eine Wertschätzung finden, dass man so wirklich sagt, man gibt sich da Mühe, man macht da ein richtiger gutes, qualitativ hochwertiges Produkt, ja, das was auch wieder eine Wertschätzung findet in der Bevölkerung, ja, weil ich glaube schon in letzter Zeit, da sind andere Prioritäten gesetzt geworden und das Essen geht immer wie mehr eigentlich in den Hintergrund und keiner legt mehr so wirklich Wert drauf, ja, oder wenige, ja, ich will jetzt nicht da jeder eine Verallgemeinung machen und das ist so vielleicht das Thema und das möchte ich auch wieder quasi ein bisschen nach außen tragen, ja, dass es wirklich eine super Geschichte ist, wenn man sich ein bisschen mit der Ernährung beschäftigt und schaut, von woher die Produkte kommen und vielleicht dann halt immer irgendwo mit dem Finger hinzuwacken, ja, dass man sagt, okay, pflanzlich und vielleicht auch Flexitarier, dass man das irgendwie ja, kombiniert.
Eben, das ist das, was wir vorher schon gesagt haben. Ich glaube, das ist spannend, wenn einfach Leute sich öfter pflanzlich ernähren und da auch bei uns zum Beispiel beim Fleischer regionale pflanzliche Produkte kauft. Und im Endeffekt, ich habe mir dann gedacht, eigentlich heißen wir Fleischhocker, aber es gibt auch Fruchtfleisch.
Also, ja, genau.
Also, das ist jetzt im Endeffekt ein dehnbarer Begriff, gell?
Ja.
Das Wort Fleisch. Und das kann man in Zukunft schon öfters anbieten, um einfach das Produktsortiment zu erweitern und da einfach eine gute Qualität anzubieten in einer Manufaktur.
Genau.
Und da passen wir zwar, glaube ich, mal ganz gut zusammen.
Finde ich
voll. Weil dadurch, dass ich auch viel grillen tue, habe ich zum Beispiel die vegane Rohgurst hergenommen, die Teststücke, was wir gehabt haben, und habe es am Ophir-Griller langsam weiter gebraten. Gell? Mhm. Dann hat es wieder ein bisschen Wärme gekriegt, ein Raucharoma. Und dann habe ich es ein bisschen flambiert und aufgeschnitten. Das war sensationell. Das heißt, du bist da auch flexibel unterwegs. Das heißt, eine klassische Ruckwurst von uns, gell, ist ja ein luftgetrocknetes Karree, ist wie ein Speck. Da tust du beim Grillen schwer. Mhm. Also das kann man schon, dann kriegst du so crunchy Chips. Aber der Tofu hat da komplett anders reagiert. Und die Leute, wo sie das dann zum Kosten gegeben hat, denen hat das alle sehr gut geschmeckt, weil es ist aber meine Grillereien so, dass oft Veganer oder wie gesagt Vegetarier dabei sind. Und dann habe ich dann auch in dem Bereich meine eigenen Produkte mit dir gemeinsam. Und das ist das Coole.
Super, echt.
Und so, ja. Und so kannst du nämlich auch wieder den einen oder anderen, dann sage ich, zu einem Fleischesser oder so einem Steakfreak, kostet es einmal.
Genau.
Und wenn du es dann kostet, sagst du, eigentlich, das ist gar nicht so schlecht.
Genau. Und da so, geht's ohne Vorurteil, ja, genau. Ja. Nur, ach, das ist ein Produkt wie was anderes, ja. Nur ist es meistens ein bisschen in Verruf geraten. Und dass man das einfach probiert, ja. Dann man sagt, okay, ja, das schmeckt ja auch trotzdem. Das ist ja wurscht, ob das jetzt da quasi den Namen Tofu hat, ja, genau. So. Das ist komplett egal.
Ja, das war mir auch wichtig beim Steiermark-Frühling zum Beispiel oder bei unseren Veranstaltungen, dass wir dann veganen Hirschspindleberkäse haben, weil im Endeffekt gerade bei solchen Veranstaltungen extrem viele Leute sind, die sich gerade unter Wochen pflanzlich ernähren oder auch Vegetarier oder Veganer sind und dann möchte ich natürlich auch denen was anbieten können aus unserer Region. Und jetzt haben wir halt den Hirschspindleberkäse in einer veganen Form gemacht, auf Basis von Erbsenprotein und das ist bei den Veranstaltungen wirklich gut angekommen und es hat die Leute voll taugt und schmeckt auch gut im Endeffekt.
Auf jeden Fall. Also ich kann auch noch aus meiner Sicht jetzt sagen, wenn ich zum Beispiel so viele Märkte oder Events gehe, ja, und da gibt es, wenn da, ja, wie soll ich sagen,
ein Fleischhocker, einen veganen Leberkäse
habe ich. Genau, ja. Na, ja, auf jeden Fall probiere ich den.
Ja.
Na sicher, ja. Weil ich freue mich, ja, wenn das speziell ein Fleischhocker, ja, was oft nach vielleicht noch denkt, okay, ein bisschen weniger oder weg ein bisschen von dem Fleisch, ja, irgendwann wieder zu pflanzlichen Alternativen da irgendwas kreiert, ja. Mhm. Es ist eine super Geschichte.
Da tut sich was. Also, und es ist ja natürlich in der Menge her das Verhältnis da. Ich brauche am meisten von unserem klassischen Hirschspindleberkäse, weil der ist flaumig, der schmeckt mir, weißt du, sensationell gut.
Ja.
Und das ist ja was Gutes und der ist handwerklich gemacht und es passt alles. Aber ich habe die Alternative und du siehst, du wirst da so positiv wahrgenommen von den Leuten, dass du sagst, von beiden Seiten, da sagst du, okay, man hat da was, weil weißt du, einer ist der normalen, einer ist der fleischlichen, ein Fleischlosen und du kannst die bei einem Stand anstellen und jeder, wenn wir zwei zum Beispiel hinkamen, ist du ein Veganer, ich ist ein normalen und
dann da gibt es quasi auch keine Ausgrenzung, gell? Genau. Du fühlst dich auch benachteiligt, genau, irgendwie, ja, dass du sagst, okay, du hast jetzt für diese Ernährungsform entschieden.
Du bist einfach gemeinsam. Das ist, genau, ja, ist einfach so. Und das ist einfach der Weg, den was wir da gehen wollen. Und da sind wir, bin ich schon stolz drauf, dass wir das auch geschafft haben.
Ja, vor allem.
Da werden wir sicherlich weiter dran arbeiten. Und da kommt sicherlich noch einiges außer, weil im Endeffekt haben wir den Vorteil, was auch die Kooperation mit dem Kevin betrifft, dass wir als Fleischerei so viele Maschinen und so viele Möglichkeiten haben, auch in dem Bereich Weiterverarbeitungen zu machen, weil einfach alles schon da ist. Das heißt, es ist der Maschinenstock da, die Geschäfte da. Wir haben da wirklich gute Möglichkeiten. Und von der Produktionsmethode, ob ich jetzt, ein Soja oder ein Erbsenprotein oder Pilze in ein Kutter gebe und den weiterverarbeite und dann meine Würstel draus mache und solchen tue, du brauchst die gleichen Maschinen. Und so kann man sich eigentlich gegenseitig helfen.
Genau.
Ja. Und da ist wieder wichtig, dass man dabei bleibt. Wie gesagt, wir sind gerade am Start dabei. Also es wird in die Geschäfte in Zukunft was geben. Wir haben die eigene Linie schon fertig im Design. Der wird richtig cool, könnt ihr euch schon freuen. Und die Produkte werden vor allem cool.
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch besonders drauf. Und vor allem auch, dann kannst du auch wieder die Leute sagen, ja, dass das wirklich schmecken kann.
Ja. Ja. Wie schaffst du eine gute Qualität in deinen Tofu reinzubringen?
Ich glaube, dass ja, so wie es auch bei dir ist, quasi das Ausgangsprodukt, ja, einfach die Sojabohne an sich, ja, das ist jetzt, wir verwenden schon seit, die Vorbesitzerin hat schon ewig lange mit der gleichen Bohne verwendet, und eben eine sortenreine Bohne, und ich glaube mal, das ist mal die Grundvoraussetzung dazu, ja, und wir haben einen ganz anderen Erhitzungsprozess, ja, wie vielleicht andere. Mhm. Und das ist eher da schonend, ja, das Ganze zu machen. Und die Nigari-Geschichte und mit dann nichts pasteurisieren. Also quasi den fertigen Tofu, dann, der wird nicht mehr pasteurisiert. Ja. Das ist einfach, der wird einfach frisch einpackt, und so ist er. Und dafür hat auch nicht die lange Haltbarkeit. Ja. Das heißt, unser Tofu der Natur hält zwischen 8 und 10 Tage, ja, und das ist auch quasi wie ein frisches Gemüse zum Sägen, ja, weil wenn ich sage, ich gehe jetzt einkaufen und kaufe frisches Gemüse, eben in dem Hintergrund, dass ich das gleich verwende oder gleich weiterverkaufen tue, ja. Und das ist das Gleiche mit unseren
Natur. Also wie würdest du den Tofu lagern? In jetzt sind wir nicht gewürzten, im Kühlschrank?
Genau, also der muss gekühlt werden im Kühlschrank quasi, ja, einfach einstellen.
Und halt 10 Tage.
Und halt 10 Tage, genau.
Und sonst dann, wenn du ihn aufmachst, das Sackerl ein bisschen abwaschen wahrscheinlich mit Wasser, also das habt ihr gemacht und dann,
genau, weiterverarbeitet. Ja. Im Prinzip ist er nur drinnen, er wird nur eingelegt in ein Wasser.
Ja.
Ja, also das ist einfach nur wieder auffüllt mit einem Wasser und das ist einfach nur ein bisschen eine Frische, ja, dass das einfach frisch bleibt da drinnen. Okay. Dann einfach rausnehmen aus dem Backerl, abtropfen lassen, vielleicht ein bisschen abspülen
und weiterverarbeiten.
Fertig. Ja.
Was meinst du, was unterscheidet Fleischesser und Veganer?
Das ist eigentlich ja, eine schwierige Frage, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann da nur sagen, vielleicht noch eher da.
Also Aussehen ist bei uns nicht. Also,
schauen wir uns gleich.
Schaut gleich fit aus.
Ja,
also
ich weiß nicht. Vielleicht einfach noch die Beschäftigung mit der Ernährung. Ja, dass man sie einfach tut noch mehr als, sage ich jetzt mal, Veganer, dass sie den noch mehr mit der Ernährungsform beschäftigen, mit Inhaltsstoffen und das Ganze. Also ich kann jetzt mal von meiner Seite aus sprechen, dass du einfach gute Nährwerte zu dir holst, ja, weil das sicher wichtig ist einfach für dein weiteres Leben, für deine Gesundheit. Ja. Was vielleicht als Fleischesser, ich würde jetzt noch sagen, nicht so in den Hintergrund gerät, ja, aber vielleicht nicht so arg in den Vordergrund steht. Ja.
Nein, ich glaube, du bist einfach, nicht falsch verstehen, gezwungen, dass du dich einfach damit beschäftigst, weil einfach der Kreis an Lebensmitteln, was du zu dir nehmen kannst, einfach kleiner geworden ist.
Genau.
Jetzt ist automatisch so, dass du dich mehr mit dem Thema beschäftigen musst, wie wenn du jetzt ein Fleischesser bist oder ein Allesesser bist und einfach alles essen tust.
Ja.
Und dadurch kommst du, glaube ich, schon in eine andere Situation. Und im Grunde wäre das auch für einen Fleischesser gut, wenn du sagst, beschäftigen wir uns damit, weil dann wäre das ganze Thema Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung, Food Waste und um was alles geht, auch besser, wenn man sich einfach mehr mit der Ernährung beschäftigt und nicht irgendwas reinstopft und ja.
Vor allem, also tut nicht mehr, drauf. Es gibt ja in beiden Linien, sage ich jetzt einmal, Inhaltsstoffe, die was überhaupt nicht gut sein, weil ich kann mir als Fleischesser schlecht ernähren und ja. ich kann mir als Veganer genauso auch schlecht ernähren, ja, indem man einfach Produkte nicht sieht, was einfach irgendein Klumpert drinnen ist und das gilt auf beiden Seiten. Ja. Also ich muss mir wirklich, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich vielleicht, in beiden Seiten damit auseinandersetzen, ja, und schauen, was drinnen ist in die ganzen Produkte. Ja.
Ich glaube, genauso ist.
Ja.
Und im Endeffekt macht es dann auch das aus, dass man sich gesund ernährt. Und wie gesagt, wir haben ja auch da eine gemeinsame Geschichte. Das ist im Endeffekt Gemüse. Und Gemüse ist so eine Geschichte, wo wir uns beide treffen. Weil im Endeffekt, wenn ich grille, dann gibt es nichts Geileres wie einfach ein super gutes Gemüse, wenn das angerustet ist und frisch vom Feld kommt oder von einem Bauern des Vertrauens oder auch generell ein gutes Biogemüse ist. Dann passt es einfach super dazu. Und denke ich nur an unsere Paprika. Wenn ich jetzt erst am Ofen ein bisschen ausmoken tue und dann schneide ich es, dann lege ich es auf den Grill auf, ich röste ich an, flambiere noch einmal ein bisschen mir Steckgewürz drauf auf die Paprika.
Ja.
Das ist sensationell.
Super.
Und das ist einfach schon cool, was man sagt, okay, jetzt ist ja super gut Steak, wo ich weiß, was herkommt. Und dann ein super gutes Grillgemüse dazu. Dann habe ich für mich auch eine Ernährungsform, wo ich sage, das ist auch gesund. Da muss ich mich nicht mit irgendeinem anderen Zeug voll anstopfen,
so ist
sondern
es,
ja. einfach ich esse weniger,
genau.
würdiger, besser.
Genau. Und, du weißt, was drin ist oder von wo das her ist. Ja?
Genau. Und wie gesagt, dann ist auch das Thema Fleisch und dick werden oder so nicht die Geschichte, weil von Fleisch willst du nicht dick werden, zum Beispiel nur.
Mhm.
Weil das sind immer irgendwelche verarbeiteten Produkte oder auch die Zubereitungsmethoden.
Richtig.
Ja. Weil Fett und alles drum und dran und die Menge macht dann das Gift oft. Und es ist im veganen und im Fleischbereich so. Weil wenn ich ab und zu mal ein gutes Brotwürstel esse, dann wird das okay sein. Wenn ich jeden Tag 4 Brotwürstel esse, dann wird das...
So ist es, ja. Also das ist ja immer...
Schwierig.
Die Dosis macht das, ja.
Ja.
Das ist ja auch schon... andere Sache, sage ich jetzt mal, wenn ich sage, okay, oder es wäre schon ein guter Beitrag, wenn ich zum Beispiel nicht jeden Tag und zu jeder Mahlzeit Fleisch oder Milchprodukte konsumiere, ja, sondern es einfach einmal ein bisschen auslagere, ja, dass ich sage, ich esse einmal jetzt da 3 Tage pflanzlich und die restlichen Tage einfach, ja, vielleicht ein bisschen bewusster, ja, mit den ganzen tierischen Produkten.
Genau, also das ist sicherlich auch so ein Ansatz, wo man glaube ich schon das macht, weil dann ist ja der Preis nicht mehr so die entscheidende Geschichte. Weil wenn ich sage, du kommst dann preislich auch besser über die Runden und das kann mir keiner erzählen, dass ich das nicht schaffe, dass ich mich ernähre mit Maß und Ziel. Wenn ich schaue, kann man auch bei einer kleinen Manufaktur einkaufen und man wird das schaffen, dass man trotzdem über die Runden kommt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das geht, weil es einfach mit der Menge im Endeffekt zusammenkommt.
Genau. Nein, das ist auch so. Natürlich, es ist vom Preis her, sind wir vielleicht ein bisschen höher gestellt, ja, als wir andere. Aber nur, ich bin auch drauf gekommen in den letzten paar Jahren, einfach, dass man für die Ernährungssachen oder mit dem, was man isst, ja, damit man dort ein bisschen mehr Geld ausgibt, als wir auf irgendwas anderes. In der Freizeit vielleicht ein bisschen verzichten, ja, aber ja. Ich meine, das ist jetzt nicht ausschlaggebend, ja, für die meisten, sage ich jetzt mal, ja, da in Österreich.
Aber weißt, ich habe jetzt da gerade ein paar Schnitten von dem herrlichen Räuchertofu schon nebenbei geaußen, gell? Und ich finde, er ist ja sehr ausgiebig. Das heißt, er hat einen guten Sättigungsgrad, weil ich sage, wenn ich da so ein Stickel, wie groß ist ein Stickel?
Die haben wir uns meistens zwischen 140 und 160 Gramm.
Also wenn du ein Halberts isst, gell?
Ja.
Also ich bin dann schon relativ gut satt. Und,
ja, also ich finde
das auch, ist sehr sättigend, also das musst du wirklich sagen.
Hat auch ein super Proteingehalt, also das ist
top. Also das ist sicherlich da auch ein Thema. Und vielleicht, ich hätte eine Frage zu dir bezüglich Unternehmer sein. War das immer schon ein Traum von dir, dass du mal selbstständig wirst oder dass du ein eigenes Unternehmen gründest?
Ja, du wirst lachen. Also ich habe Tatsächlich war das schon immer ein Traum von mir, ja. Ich habe auch bei mir daheim das schon alles so vorgerichtet gehabt, dass ich quasi mich irgendwann einmal selbstständig wird, ja. Dass ich Tofu-Produzent wird, hätte ich mir selber nie gedacht, ja. Also das war alles quasi in Richtung Bau angedacht, ja. Also ja. Ich wollte nachher quasi mit Immobilien und Planung, Beratung und das kurz vorher, bevor ich die Firma eigentlich übernommen habe, ja, durchstarten. Und dann hat sich das einfach super ergeben, ja, mit der Übernahme quasi von deinem Betrieb. Und ja, da bin ich jetzt. Also das ist, hätte mir nichts Besseres passieren können quasi, als das Hobby, ja, was ich damals schon gemacht habe, ja, das zum Beruf jetzt machen.
Du hast da gern kochen?
Ja, auf jeden Fall. Also Kochen ist eine richtige Leidenschaft von mir. Schon immer als Kind. Wie gesagt, ich wollte ja schon mit 15 Jahren zuerst einmal durchstarten als Koch. Und das ist super, ja. Und vor allem auch, wenn du Familie oder Freunde quasi bekochen kannst, das ist ein tolles Miteinander. Und du kannst, ja, einfach wieder gesellig zusammensitzen, ja, mit einem guten Essen, was du richtig gut kochst. Und da können wir unsere Kochkünste oder meine, sage ich jetzt mal, wieder unter Beweis stellen. Ich finde es super, ja.
Wie hat deine Family reagiert darauf, wie du gesagt hast, du wirst vegan?
Sie haben nie irgendwas dazu gesagt, dass das schlecht ist oder dass ich das noch machen soll. Das war immer meine eigene Entscheidung. Das sind natürlich dann auch ein bisschen mitgezogen mit dem Ganzen und haben auch gemerkt, okay, ein bisschen von den ganzen tierischen Produkten reduzieren, tut einer gut, ist super fürs Wohlbefinden. Und also die waren nie irgendwie negativ drauf. Ja, das war einfach am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber mit der Zeit ist das relativ schnell wieder zur Normalität geworden.
Was auch deine Akzeptanz ist, weil du akzeptierst ja, wenn sie Fleisch essen.
Genau, ja. Also wir haben da zum Beispiel, wenn wir bei unseren Eltern eingeladen sind, die schauen natürlich schon drauf. Ja, da gibt es auch nie eine Diskussion, dass da nicht vegan gekocht wird. Ja, die kochen dann alle vegan. Also das ist wirklich super, ja. Und da bin ich auch dankbar dafür. Und weil sie sagen, ja, sie verbinden das gleich mit einem Tag quasi fleischlos oder Tierproduktlos. Und von denen her gesehen ist das richtig eine super Geschichte. Also da, es ist nicht selbstverständlich, glaube ich, ja. Ja, weil viele haben damit einfach ein Problem. Bei uns ist es nicht so. Und ja, kann ich noch von Glück reden.
Ja. Wir haben ja eine coole Situation bei uns in der Family. Mein Schwager, der Christian, der hat einen Schwager, der ist Fleischhocker, das bin ich. Und einen zweiten Schwager, einen Andi, der ist vegan, der ist Triathlet. Gell? Okay. Und wenn wir uns da mal so dort treffen, gell, ja, ist es aber auch genauso, gell, dass ich, mein Sojabolognese zum Beispiel mit habe, meine Gläser. Und der Andi freut sich da extrem drauf, gell, ja, wenn wir da, wenn wir für ihn auch was haben, bei einer Familienfeier oder so, gell, und da ist immer was dabei, wie eben die vegane Ruckwurst oder so. Und das ist schon das Spannende, aber es ist auch witzig, wenn du da einen Schwager als Fleischhocker hast und einen als Veganer. Ja,
witzige Geschichte.
Also, der passt das schon. Und der hat das eben auch sportliche Geschichte gemacht als Triathlet, dass er da eben schaut, um Spitzenleistungen zu bringen. Und das ist ja, also im Sport gibt es einige Veganer, die was wirklich Spitzenleistungen bringen, zum Beispiel der Djokovic. Und ich weiß das auch. Das heißt, ich beschäftige mich ja mit der, genau, Thematik und ich sage jetzt, das Schwarz- und Weiß-Denken ist da auch voll am Platz. Und es gibt auch da, wenn man gescheit ist bei der Ernährungsvariante, einfach Möglichkeiten, dass man Top-Leistungen bringt.
Genau so ist es, ja. Also sehe ich ganz gleich. Also wie gesagt, ich zeige das auch nicht auf den Finger mit auf die zum Beispiel oder sonst irgendwas. Du bist böse, weil du isst die Produkte hin und her. Ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen mehr Aufklärung noch mitbetreiben. Ja? Und vor allem ist das auch für uns noch ein wichtiger Punkt, dass, oder für unsere Kunden quasi, ja, wir möchten noch mehr in die Hotellerie, Gastronomie, dort eine, da auch vielleicht noch mehr quasi Aufklärung betreiben, wie man mit den Produkten umgeht. Und ja, ich glaube, das ist auch sicher noch eine super Zukunftsgeschichte.
Ja, klar, auf alle Fälle. Weil wir gerade bei dem Thema waren, wie stehst du zu militanten Veganern?
Das ist auch so, also ich beschäftige mich ein bisschen damit, ja. Ich lasse da aber gerne, ja, ich glaube, es braucht teilweise schon solche Leute, ja. Für mich ist das ein bisschen zu extrem, aus meiner persönlichen Meinung. Es ist aber trotzdem gut, glaube ich, ja, weil sie damit ein Ding erreicht, wieder ein Publikum. Und ja, vielleicht ein bisschen zu extrem, ja, für meine Geschichte.
Also ich glaube auch, dass das, wie gesagt, Ich habe da kein Problem damit, wenn wer aufzeigt oder so, wenn darüber gesprochen wird, aber es ist halt wieder die gegenseitige Akzeptanz, was fehlt. Weil ich war ja in einer Talkshow zusammen mit der militanten Veganerin, gell? Mhm. Und da war einfach das Gespräch nicht da. Das heißt, der Konsens wurde einfach nicht gesucht und es hat nicht einmal eine Chance gegeben, dass irgendwie die annäherst, gell? Mhm. Und das ist in einer Gesellschaft halt extrem schwierig, weißt du?
Genau, also das und vor allem, also genau so sind wir nicht, ja, also bin ich nicht, also das ist immer, der Respekt und die Augenhöhe, die muss immer da sein, und, ja, es gehört, ich kann Aufklärung auch anders betreiben, ja, und es gibt halt solche und solche, also ja, ich finde es ein bisschen zu extrem. Ja.
Eben, und wenn man jetzt auch schaut, weißt du, wenn ich so Studien von Ernährungsgewohnheiten mal anschaue, ist ja auch so, dass in Österreich zurzeit, ich glaube, es sind 5% Vegetarier und 3% Veganer, gell? Mhm. Das sind 8% circa. Mhm. Und wir haben dann immer noch 92% von Leuten, die was Fleisch essen. Und das ist da ein großer Teil. Und ich glaube, dass man bei dem Teil eben aussetzt, dass du sagst, okay, auch die Spezialitäten, was du im Tofu-Bereich machst oder im Soja-Bereich machst, da sagst du, man spricht ja einen viel größeren Bereich an, wenn du sagst, du öffnest die mit deinen Produkten eben Flexitariern, wie du gehst jetzt da engstirnig mit deiner Linie nur Richtung Veganer. Mhm. Weil der Großteil ist da noch ein Fleischesser. Und es wird sich in Zukunft, glaube ich, schon verschieben, dass der Anteil über die Jahre an veganen, vegetarischen, pflanzlich ernährenden Menschen und generell, so wie bei den Geschlechtern, werden sich halt die Ernährungsformen halt auch erweitern. Gell?
Ja.
Und das Thema hast sicherlich in Zukunft. Und da würde ich schon auf eine breite Masse schauen mit einer guten Qualität.
Genau, ja. Und ich glaube auch nachher, damit man, wenn man sagt, okay, mit ein bisschen Lässigkeit und das Ganze damit, man kann das auf ein bisschen anders umbringen, ja, und dann wenn ich sage, okay, komplett drauf zuhauen, ja, ich glaube, da erreicht man oft das Gegenteil davon, also wenn man sagt, ja, probier mal und schau und dann locker lässig quasi Aufklärung betreibt, ja, was man eigentlich mit dem Konsum quasi von tierischen Produkten macht, ja, oder was da quasi der Background dahinter ist, ja, und so in der Richtung, ja, das ist eigentlich unser Zugang, ja.
Was hältst du eigentlich von mir und von der Fleischerei Buchberger?
Ja, Robert.
Was darfst du machen, wo darfst du einkaufen, wenn du Fleisch essen willst?
Ja, natürlich nur bei dir.
Danke.
Nein, also ich finde ja super coole Socken, ja, also ich habe mich...
Danke.
Wie ich
Infos.
Ja, danke. Wie wir uns das erste Mal gesehen haben, eigentlich war sofort Sympathie da, mhm. Und ich sehe dir eigentlich grundsätzlich als Vorbild quasi in dieser Nische, ja, in diesen ganzen Geschichten. Und da bin ich auch dankbar quasi, dass du diese Offenheit hast, ja, mit mir diese Kooperation zu machen, weil das ist halt auch nicht selbstverständlich, ja, dass du als Fleischhocker quasi da pflanzliche Produkte reinlässt. Ja, und eben quasi Fleischerei Buchberger, man sieht, wenn ich bei dir im Betrieb durchgehe, die Mitarbeiter sind alle fröhlich, alle happy drauf, also das funktioniert, also das macht echt einen guten Eindruck, ja.
Da bin ich schon mal stolz drauf, dass du durch unseren Betrieb durchgehst.
Ja.
Also das ist schon mal ein gutes Zeichen, gibt wahrscheinlich nicht viele Fleischereien, wo Veganer drinnen spazieren gehen. Der Kevin schafft es.
Genau, ich schaff's, ja. Nein, es ist ja, wie gesagt, es ist ungewohnt, ja, wenn ich zum Beispiel bei dir durchgehe, durch den Betrieb, ja, ist schon ein bisschen Skepsis, Respekt quasi da, ja, von den Ganzen. Natürlich komme ich jetzt nicht gerade zu den Hauptstoßzeiten, ja, meistens. Aber
sonst, also er kommt nicht zur Schlachtung, sondern...
Nein. Genau, also einfach bei der normalen Verarbeitung, ja. Und eben, die Räumlichkeiten sind ja ganz anders, die Räucherräumlichkeiten wie das Restliche.
Genau. Nein, das ist ein bisschen, wie gesagt, bei uns ist ja ein Betrieb, der die Schlachtung und die Rohfleischproduktion getrennt, komplett von der Wurstverarbeitung. Also du hast da schon mal zwei Trennungen und dann räuchern wir eigentlich in Kevin sein Tofu immer vor Arbeitsbeginn oder in der Nacht, wo wo wir eigentlich alles schon gereinigt haben und dann kommen wir in der Früh und dann ist eigentlich da keine Kontamination da mit irgendwelchen anderen Sachen. Wir haben unsere eigenen Kisten, unsere eigenen Form und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass da dazu keine Kreuzungspunkte kommt.
Genau. Und vor allem, da muss ich auch noch lachen, eigentlich am Anfang, wie ich das erste Mal mit dem Dorf rein spaziert bin bei dir, also da haben wir den Mitarbeiter angeschaut und gefragt, mal, was will der da überhaupt? Ne? Es war ein bisschen eine wilde Situation, ja, aber es hat sich schnell gelegt, ja. Also wie gesagt, die sind alle sehr offen damit. Die haben wir, glaube ich, alle schon probiert.
Ja, sicher. Ja.
Klar. Und ja, kommt gut an.
Nein, das freut mich. Das freut mich nämlich auch wirklich, weil es ist ja auch für unsere Mitarbeiter eine neue Situation gewesen. Man sagt, jetzt kommt der wieder, mit was kommt denn der Robert jetzt wieder daher? Jetzt müssen wir da schon Tofu solchen, was für ein, du musst dir das Ding sein, ja, Fleischhocker von klein auf.
Und, genau,
ja. Trotzdem bringt man da ein bisschen was weiter und da sind wir auch wieder einer der wenigen Betriebe, was sowas macht, wo auch die Mitarbeiter diesbezüglich ein bisschen sensibilisiert werden schon. Gell? Und das kann auch für euch als fleischessenden Kunden auch wieder gut sein, dass ihr wisst, wir schauen da wirklich auf alles und das passt.
Voll, ja.
Gehst du gern essen oder wenn ihr essen geht, gehst du lieber in rein vegane Lokale oder gehst du in Mischlokale oder gehst gar nicht essen, weil du daheim selber am besten kochst oder weil du gesagt hast, du möchtest da mehr in die Gastronomie kommen. Wie siehst du das Thema Essen gehen für Veganer?
Du hast den letzten Punkt kurz angesprochen. Also ich koche tatsächlich daheim fast am liebsten, ja. Speziell für Freunde, für Familien, das Ganze. Aber natürlich, ich meine, in letzter Zeit hat die Zeit auch wieder zulassen, dass wir was gerade hin war, essen gehen. Werden wir in Zukunft wieder vermehrt machen. Das ist aber unterschiedlich, ja. Nicht nur in vegane oder vegetarische Restaurants, sondern auch in normale, die was eben vegane Gerichte anbieten, ja. Um dort Vielfalt zum Aussehen, ja.
Ich glaube, es gehört in einer guten Gastronomie schon dazu, dass man auch vegane Alternativen anbietet, weil da hast du extrem viele gute Möglichkeiten und ein guter Koch soll sich auch mit der Thematik auseinandersetzen, was auch die meisten guten Köche tun. Und da gibt es ja was. Und ich glaube, das ist noch spannender. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Es gibt ja in Wien das Tieren, das vegane Restaurant.
Genau.
Oder Paul Ivic ist der Küchenchef. Und den habe ich mal kennengelernt und da habe ich mal Gerichte bei einer Veranstaltung gekostet von ihm. Gell? Mhm. Und das war auch sensationell, weil da geht es um so viele Nuancen, um so viele Geschmacksrichtungen. Gell? Mhm. Und das ist schon ganz gut.
Na, voll super. Also der verwendet auch Tieren, quasi der Paul, der verwendet auch unsere Lilienknospen.
Geil.
Und kocht damit sensationelle Gerichte. Also super. Ja. Und auch sonst, wie gesagt, wenn das... Die meisten Restaurants oder Hotels haben schon quasi irgendwelche veganen Gerichte. Oder du fragst ganz höflich, ja, ob sie was machen können. Und die meisten sagen einfach, ja, oder sie zaubern was aus. Ja, und das hat bis jetzt noch immer passt. Ja.
Ja.
Also wir haben keine Probleme gehabt.
Und meinst du, dass in der Gastronomie schon in Zukunft von deinem Produkt mehr gefragt wird?
Ja, also ich merke es ja quasi, dafür haben wir unseren Betrieb schon erweitert, quasi die erste Stufen. Und natürlich ist das auch ein großes Ziel von mir, ja, dass wir sagen, wir möchten nicht dann in ganz Österreich bei jedem Hotel drin sein oder Restaurant. Das ist, glaube ich, du kannst einfach mit dem Produkt vielfältig dann kochen. Und ja.
Das ist schon gut. Wie siehst du die Zukunft der Landwirtschaft?
Ich glaube schon, dass vor allem jetzt in den Ackerbau oder in den Getreideanbau und das Ganze, da muss schon teilweise überlegt werden, ja, wie da weiter vorgegangen wird. Speziell eben mit Behandlung der Böden, ja, mit Düngung und das ganze Geschichten. Dafür möchten wir da quasi einen Beitrag dazu leisten, dass wir als heimischen Landwirtinnen und Landwirten unser Grundprodukt kaufen. Ja? Mhm. Und das ist eben schon der erste Ansatz von uns, ja? Dem, was wir da machen möchten. Ja? Dass wir das quasi fördern, dass die eben gute Landwirtschaft betreiben, dass die schonen quasi die Äcker pflügen oder nicht pflügen, quasi durchgruppern und das. Und ja, die Zukunft, ich glaube, es muss sich was tun, ja, weil ich beschäftige mich auch damit quasi, man hört schon sehr viele negativen Nachrichten, ja, in dem Bereich, ja, wie es da weitergeht. Monokulturen etc., ja, Insekten sterben und das Ganze, da wollen wir ein bisschen entgegenwirken. Ja,
ja, weil es leider Gottes einfach durch die Größenart und Weise in eine falsche Richtung gegangen ist und das wird halt nicht einfach, dass du es wieder zurückbringst, weil einfach so viele kleine Bauern gestorben sind und aufgehört haben und auch nicht mehr weitermachen und das einfach in eine Richtung gegangen ist und leider Gottes das Ganze die letzten 30, 40 Jahre massiv geworden ist, dass einfach du als kleiner Landwirt, egal ob du jetzt der Ackerbau betreibst oder Viehwirtschaft, einfach nicht mehr überleben kannst. Ja. Aufgrund, jetzt sind wir wieder dort, wegen der ganzen Preisstruktur. So ist und es, ja. Das ist einfach schade.
Finde ich auch extrem schade. Ja. Also man stellt sich immer so die idyllische, den idyllischen kleinen Bauern vor, ja, mit einer Kuh, mit einem Schweidel, mit einem Gas, mit einem Schaf oder was auch allem um. Das haben die meisten das im Blick, ja, aber das ist halt, das gibt's selten.
Ja. Ja. Also dann ist vielleicht auch unsere Generation, oder wir können da jetzt schon versuchen, zumindest gute Produkte zu suchen, was noch so funktioniert. Und da kann man ja schon mal vorbildhaft nach vorne schauen.
Genau, also ich sage auch, mit dem Konsum quasi von, oder mit dem bewussten Konsum kann man da schon was lenken, ja, von jedem Einzelnen. Ja, oft denkt man sich, als Einzelner, man kann nichts dazu beitragen, aber gerade dann, indem man einfach schaut, wo man was einkauft, kann man sehr wohl quasi das bestimmen, ja, weil wenn ich irgendwo zugreife, zum Beispiel bei dir, Robert, ja, ich komme zu dir ins Geschäft und kaufe dort ein Stück Fleisch oder ich kaufe da Chili Sin Carne oder vegane Ruckwurst, ja, dann gebe ich ja gleichzeitig quasi auch einen Produktionsauftrag damit wieder und kann es damit fördern, ja. Und wenn ich irgendwo in einen Supermarkt vielleicht reingehe und dort irgendein Produkt nehme und nicht einmal schaue, wo das herkommt, dann fördere ich eben meistens was anderes.
Was sind deine Ziele für deinen Betrieb?
Ja, ich quasi noch mehr quasi in Hotels, zum einen kann man Restaurants quasi, das ist einmal so ein Ziel, einfach das noch größer zu machen, uns noch ein bisschen ausbreiten, dann noch Aufklärung zu betreiben, wir fangen auch demnächst an quasi mit Rezepte, mit Videos für Instagram, YouTube und das Ganze eben, weil schon sehr die Nachfrage ist quasi, wie ich einfach mit unseren Produkten umgehe, ja, wie ich die verkochen kann, was da wirklich für Inspirationen gibt dazu.
Können wir dann zusammen nochmal eine Grill,
ja, ich hoffe.
Eine vegane Edition machen, wirklich, ohne Scheiß, ja. Das war echt cool. In einem lässigen YouTube-Video, wo wir dann unsere gemeinsamen Produkte erklären. Also
ja, sehr gern.
Also Podcast ist auch mal eine coole Geschichte, aber wenn man das genau. Dann sieht auch noch, dann ist das
schon cool. So ist es, ja. Catering-Geschichten oder sonst irgendwas, für das bin ich alles offen.
Ja.
Ja, was sonst noch ist, quasi von der Größe her, vom Betrieb, da, ich meine, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir bleiben halt quasi in den qualitativ hochwertigen Segmenten drinnen. Das ist unser Ziel quasi, ja.
Den Bereich. Und privat, wo holst du die Kraft für dein Schaffen und Tun? Was du Hobbys, was du jetzt da sagst, du kannst abschalten oder bist im Betrieb jetzt so motiviert und so drinnen, dass du eigentlich wenig Zeit hast, dass du jetzt andere Sachen machst?
Eigentlich Kraft für Arbeit, kann ich sagen, hole ich mir daraus, wenn ich irgendein positives Feedback kriege, ja? Zum Beispiel von Köchen oder sonst was. Gell? Ich meine, das motiviert Vollgas, ja, für das. Und das zeigt wieder, dass man das Richtige macht. Hobbys ist eben Kochen. Ich koche ist nicht gern, wie gesagt. Gell? Sonst mit einem Hund spazieren gehen, mit einer Freundin was unternehmen, mit Freunden was machen. Familie, also das ist quasi wieder so ein Ruhepol, ja, wenn man ein bisschen runterkommt. Und ja, das ist so das Ganze.
Cool, lästig. Du hast eh vorher schon gesagt, marketingmäßig ist Social Media schon ein wichtiges Thema in dem Bereich. Also generell ist schon im veganen Bereich auch so, dass du dir oder viele Veganer sich Inspirationen über Social Media holen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich heutzutage eine richtig gute Plattform, wo man auch wirklich zeigen kann oder präsentieren kann, wie dein Unternehmen läuft, was man auch vorhat. Wir sind ja gerade dabei, eine neue Homepage zu machen. Wir haben auch ein Rebranding gemacht. Das Ganze kommt jetzt in ein paar Wochen raus. Und dann, wie gesagt, möchten wir eben auch mit Rezeptideen durchstarten. Also ist für uns wirklich eine wichtige Plattform.
Ja. Das ist genau der Kreislauf, dass du den Kunden einfach die Möglichkeit schaffst, was kann er mit dem Tofu machen, zum Beispiel. Genau, also, was für verschiedene Gerichte. Du weißt, vorher wie wir geredet, und du kannst so kreativ sein, dass du wirklich von der Vorspeise bis zur Nachspeise so viele verschiedene Gerichte mit dem Ausgangsprodukt machst. Und das ist sicherlich...
Vollgas, ja. Also cool, cool. Wie gesagt, kannst du von süß bis deftig, bis zu cremen, bis irgendwo unterrühren, ja. Wir schauen auch darauf, das kann man auch noch sagen, dass wir auch das Zero Waste dann quasi noch irgendwie mit befördern. Ja, unser Presskuchen, den tun wir auch weiterverarbeiten. Machen wir mit der Bäcker zusammen zum Beispiel veganes, glutenfreies Brot. Cool. Das wird mitverarbeitet. Ist eine super Geschichte, ja. Dann haben wir ja nicht einmal einen Abfall, ja, aber es wird alles verwertet.
Ja, cool. Also du siehst, du denkst das wirklich als ein Ganzer, und da ist das sicherlich der total coole, richtige Weg.
Ja, also ich glaube auch, das ist...
Hast du gut gemacht.
Danke.
Hast du Fragen an mich?
Ja, Robert, wo gehst du gern hier essen? Das habe ich immer auch so ein bisschen einen Hintergrund, weil ich da schon gern wissen, auch, was du wirklich auch so... Ja, was du auch deine Inspirationen holst quasi, ja, oder wie deine Produkte dann weiter verarbeitet werden.
Also es hört sich jetzt vielleicht blöd oder witzig an, vom Würstelstandl bis ins Haumlokal, durch alle Schichten über Buschenschenken. Also ich habe jetzt nicht ein Restaurant oder ein Lokal, wo ich sage, da will ich unbedingt hingehen, sondern... So wie unsere Kunden auch sind, das heißt vom Würstelstandl über den Buschenschank bis hin zum Haumlokal, gehe ich einfach überall gern hin und schaue aber schon im Endeffekt, was da, natürlich die Geschichte ist, dass ich hauptsächlich zu Kunden hinkomme, wenn ich schon mal in ein Restaurant gehe. Das ist die Geschichte, dass ich jetzt selten in andere Lokale komme, wo es jetzt auch keine Kunden sind, weil man einfach Kunden besucht, wenn man schon mal Zeit hat. Und aus Kunden, und das ist ja noch im Endeffekt das Schöne, was du dann auch, wenn du Gastronomie belieferst, gell, sind auch hauptsächlich Freunde entstanden.
Ja, das finde ich auch
super. Und das Geschichte. Ist einfach die super Geschichte, das heißt, du besuchst dann einfach deine Freund.
Ja.
Und
isst was Leckeres
isst zusammen. Isst was Gutes, trinkst was Gutes und hast eine schöne Zeit. Gemeinsam super. Mit der Family, mit den Kindern. Und da würde ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, ich gehe jetzt da in einen Buschenschank genauso gern, wenn die Qualität und die Menschen passen, wie in ein Haumlokal.
Ja.
Und das macht im Endeffekt, glaube ich, auch mich als Menschen aus, dass ich sage, ich bin ja da offen für alles, gell? Und kostet auch da alles. Das heißt, es kommt auch vor, wenn einer sagt, kostet jetzt einmal den guten Salat oder das Gemüse, dann muss auch nicht immer Fleisch am Teller sein, gell?
So ist es, ja.
Und das probiere ich schon. Also ich bin da offen und mir geht es da auch um Qualität. Und da ist der Vorteil, dass ich Gott sei Dank so viele Kunden und Freunde habe in einer guten Qualität, dass man überall gut hingehen, gern und gut hingehen kann.
Richtig cool, ja. Ja. Und was hat mich auch noch interessieren, was hast du eigentlich dabei gedacht, wie du mir das erste Mal gesehen hast? Ich da mit einem Stückchen Tofu da um die Ecken spaziert bin, und da haben wir jetzt ja unten eigentlich im Lokal das erste Mal getroffen. Das wäre noch so eine interessante Frage.
Du, lieber Kerl, habe ich mir gedacht. im Endeffekt wirklich hat das gepasst, die Chemie. Und ich habe gleich den Tofu gekostet, gell? Und dann hat das gut geschmeckt und habe gedacht, eigentlich, ich möchte in der Art und Weise was machen. Und da ist gleich die Geschichte gewesen, und dass du einfach allein in die Fleischerei mal einer gehst, gell? Das war schon mal sympathisch für mich. und da ist eigentlich, weißt du, das schon gebrochen gewesen,
ja.
Die Skepsis.
Ja.
Und dadurch, weißt du, wenn man gemeinsam was macht, gell? Habe ich schon gewusst, das passt. Mhm. Und da können wir in Zukunft, glaube ich, noch mehr machen gemeinsam, gell? Weil einfach die Richtung stimmt. Und es ist ja wichtig, wie ich gerade in der Gastronomie gesagt habe, auch bei Produzenten, ob das du mit mir oder uns mit einem Soja oder mit einem Tofu belieferst, oder ein Bauer beliefert uns jetzt mit einem Rind oder mit einem Schwein, ist auch die Sympathie, dass du die verstehst mit der Familie im Hintergrund, dass man die Menschen kennt, dass das passt, gell? Und genauso wie es mit einem Schweinebauern passt, passt es auch mit uns. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wo man wieder gemeinsam weiterdenken kann, gell? Dass einfach die Menschen, wenn man an einen Strang zieht, was kurz dabei rauskommen können lassen, und
so ist es. Also
das passt.
Bei mir ist oft, oder sehr oft so, oft der Sympathiefaktor muss einfach stimmen, gell? Das ist schon mal die Grundbasis für alles, und dann ergibt sich meistens immer was noch weiteres dazu.
Genau, dann machst du das gern und wenn du das gern machst, machst du das gut.
So ist es, ganz genau richtig, ja.
Ja, cool. Haben wir noch was vergessen? Hast du noch Fragen? Wünsche? Also ich kann euch nur sagen, liebe Zuhörer, kommt in unsere Geschäfte, wir werden da gemeinsam euch bekannt geben, wenn die vegane Rückwurst soweit perfekt ist, dass zum Kaufen ist. Wird sicherlich jetzt noch im Herbst sein, also sie wird sie ein bisschen abheben vom klassischen Räuchertofu, weil wir da eine andere Würzung und eine andere Idee dahinter haben, dass das auch wirklich wie die Rückwurst ausschaut und wenn sie mit Senf und Kren isst, danach schmeckt.
Genau.
Und ja. Probiert es einfach aus. Ich halte euch einfach über alle Kanäle da am Laufenden. Der Kevin auch.
Auf jeden Fall. Da kann ich noch einen Tipp dazu geben, zum Beispiel auch diese Rückwurst würde sicher auch gut passen, so wie ein saurer Teller. Einfach fein aufschneiden, hinlegen, wie, sag ich jetzt mal, eine saure Wurst, ja, in der Richtung, mit Zwiebel, Kernel, ein bisschen Essig drauf. Also schmeckt auch super geil.
Ja, ich werde jetzt noch ein Stück Klober schneiden vom Räuchertofu.
Ja, ja.
Und ja, danke fürs Zuhören.
Danke auch, ja.
Danke Kevin, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein dürfen.
Ja. Und wie gesagt, ich glaube, das Ganze schreit nach einer Fortsetzung.
Auf jeden Fall.
Und dann hören wir uns wieder. Danke fürs Zuhören, liebe Hörer beim Wurstgeflüster. Ja, die nächste Episode kommt wieder, wenn es fertig ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Robert.